Kein Ding, der feministische Podcast zu Care und Sorgegerechtigkeit. Heute mit Johanna Vordemfelde vom Acker-Syndikat und dem Juristen Georg Freis. In dieser Folge geht es um die rechtlichen Grundlagen der Vergesellschaftung in Deutschland und die konkrete Arbeit und Vision des Acker-Syndikats. Bevor es losgeht, kommt hier noch eine Einladung. Nächstes Wochenende, am 31. Januar, moderieren Chris vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und ich von der Care-Werkstatt in Wien unseren ersten gemeinsamen Live-Podcast. Wir freuen uns total, dass VertreterInnen der Poliklinik Leipzig, der Initiative ICI für alle und eine Aktivistin von Au Pair Repair dabei sein werden, um mit uns die Wege in eine sorgende Stadt zu erkunden. Ihr seid alle ganz herzlich dazu eingeladen und die Veranstaltung ist kostenlos. Da es aber begrenzte Sitzplätze gibt, könnt ihr entweder pünktlich zum Einlass um 19 Uhr da sein oder im Vorfeld auf der Website des Ostpassage-Theaters Leipzig Plätze reservieren. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes und wir freuen uns sehr, wenn ihr kommt. Heute springen wir noch einmal zurück zur Vergesellschaftungskonferenz in Bayern, die vom 29. November bis 1. Dezember in Nürnberg stattgefunden hat. In unserer letzten Folge haben wir schon mit dem Stadtkanalverein gesprochen, den wir vor Ort getroffen haben und der sich konkret für eine Transformation von versiegelten Straßen einsetzt. Auf der Konferenz haben wir aber auch eine zweite Initiative kennengelernt, das Acker-Syndikat. Und das Acker-Syndikat ist ein dezentraler Solidarverbund von selbstorganisierten Höfen. Es sorgt dafür, dass landwirtschaftliche Flächen immer den Menschen gehören, die sie ökologisch verantwortlich bewirtschaften und nutzen. Was das genau heißt und was sich rechtlich hinter dem Artikel 15 im deutschen Grundgesetz verbirgt, erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, wir sind jetzt hier am dritten und letzten Tag der Vergesellschaftungskonferenz Bayern in Nürnberg. Ich sitze jetzt hier mit Johanna vom Acker-Syndikat und wir waren gestern schon gemeinsam im Workshop oder ich durfte an deinem Workshop teilnehmen. Kannst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und dann erzählen, was das Acker-Syndikat macht oder was das ist?
Okay, hi, danke, dass ich hier sein darf. Und mein Name ist Johanna Vordemfelde. Ich bin ehrenamtlich beim Acker-Syndikat e.V. organisiert. Genau, das Acker-Syndikat, wir sind ein Verein. Und unser Ziel ist es eigentlich, Fläche, landwirtschaftliche Fläche aus dem Kapitalmarkt rauszunehmen und auf unabsehbare Zeit unverkäuflich zu machen und das an bestimmte Kriterien zu binden, wie dort Gemüse angebaut werden soll, wie dort geackert wird, wie dort sozial mit Menschen umgegangen wird. Wir machen das nach der Logik des Mietzoll-Syndikats, was es schon einfach 30 Jahre lang gibt. Und die haben auch sehr viel Erfahrung mit diesem Modell, mit dem wir arbeiten. Dabei geht es darum, dass Häuser, vor allem Hausprojekte, in eine Vereinsstruktur übergeführt werden und durch DirektkreditgeberInnen eigentlich finanziert werden. Das heißt, am Ende, unser Ziel ist es, dass es keine Bank im Nacken gibt, die das Haus oder in unserem Fall eben den Acker und die Hofstelle kauft oder mit deren Geld wir das kaufen, sondern es geht darum, dass wir ja durch eine Umfeldfinanzierung, durch DirektkreditgeberInnen eigentlich das Geld, was für die Hofstelle, für die Ländereien gebraucht wird, zusammenbekommen. Der Vorteil im Acker-Syndikat ist und warum es einfach voll cool ist, wenn viele Hofvereine darin organisiert sind, ist eben dieses Netzwerk an DirektkreditgeberInnen. Das heißt, wir haben Kontakte zu diesen Menschen, wir bauen die auf, wir haben auch eine Plattform, um Hofprojekte, die zum Beispiel eine Finanzierung brauchen, zu bewerben und zu gucken, hey, wo gibt's Leute, die hätten Bock, irgendwie zu investieren? Und Direktkredite gehen los ab 500 Euro, dass man sagen kann, gut, ich möchte bei dem Hofverein, der bei mir im Dorf gerade voll das coole soziale Projekt aufzieht, möchte ich irgendwie meine 500 Euro investieren. Und dann gibt es auch eine Rendite von 0-3%, dass man sozusagen auch zum Sparen eigentlich benutzen kann, wie eine richtige Investition von Geld.
Was hat euch denn dazu inspiriert, so die Idee des Mietshäuser-Syndikats oder der Habitat-Projekte in Österreich auf landwirtschaftliche Betriebe zu übertragen?
Ja, ein großes Thema ist einfach dieses, wie werden Höfe übergeben? Und ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber hier in Deutschland ist eben ein großes Problem, dass Höfe einfach, ja, die werden in Familien eigentlich traditionell übergeben von Generation zu Generation. Und dann ist halt die Hofstelle und die Flächen, die ja eigentlich ja auf dem Kapitalmarkt einen monetären Gegenwert haben, die werden quasi einfach vererbt, also im Grunde verschenkt. Das heißt, niemand muss dafür Geld bezahlen. Aber wenn man den Gegenwert in Geld bezahlen müsste, ist er halt einfach wahnsinnig hoch. Und das führt dazu, dass einfach ganz viele Familienbetriebe dann aufgeben und geschluckt werden von Großunternehmen oder ja einfach großen Höfen. Und das wollen wir eigentlich verhindern und eine außerfamiliäre Hofübergabe ermöglichen. Das heißt, Gruppen, die Bock haben, irgendwie zusammen Landwirtschaft zu machen, zusammen eine Gärtnerei aufzuziehen, das vielleicht mit einem sozialen Projekt zu verbinden, dann noch ein Café mitzuhaben oder verschiedene Initiativen, dass die einfach an Land kommen können. Und das wollen wir eben durch diese Direktkredite ermöglichen, weil wir wissen, dass einfach Leute, die Lust haben auf dem Hof, vielleicht nicht jetzt vom Bauer Familienhof XY einfach diese Geldsumme aufbringen können, um den Hof abzukaufen. Das ist ganz klar. Ja, das hat uns inspiriert und ist ein bisschen der Grund, warum es das Ackersyndikat gibt.
Wie funktioniert das System mit dem Hofverein dann? Welche Rolle spielen zum Beispiel die beteiligten Höfe? Oder es gibt ja dann die Unterscheidung in Hofverein und Betrieb, auch in der Entscheidungsfindung, was dann tatsächlich passiert.
Wir sind keine hierarchische Organisation und vor allem ist das Ackersyndikat auch selbst organisiert und dezentral. Das heißt, es gibt ja verschiedene andere Organisationen, wo es zum Beispiel einfach eine Genossenschaft gibt, die kauft Land und verpachtet es an die Höfe zu einem guten Preis, was ja auch total Sinn macht. Bei uns ist es allerdings so, wir sind antihierarchisch organisiert und jeder Hofverein ist selbst organisiert. Und der Hofverein funktioniert so, dass sich eben ein Verein gründet, auch unter Einbezug des Ackersyndikats. Das Ackersyndikat ist immer als Wächtermitglied mit im Hofverein. Und der Hofverein hat jetzt beispielsweise Land und Hofstelle XY sich überlegt, dass sie kaufen wollen. Die kriegen die Direktkredite, also können sie es auch kaufen. Das ist eine Gruppe von Menschen und das Land und die Hofstelle gehen in den Besitz von diesem Hofverein über. Der Hofverein stellt dann einen Betrieb an und dieser Betrieb kann alle möglichen Formen annehmen. Also das kann auch ein Verein sein, das kann aber auch eine GmbH sein. Und dieser Betrieb ist auch Teil des Hofvereins und betreibt quasi die Landwirtschaft. Und klar, dass die Personen können sich überschneiden, aber der Sinn von dem Hofverein ist, dass auch wenn der Betrieb insolvent geht, kann das Land und die Hofstelle behalten werden. Also die bleibt einfach in dem Verein. Und was auch wichtig ist, dass der Verein sich eine Satzung schreibt und eben über die Unverkäuflichkeit von dem Land und gleichzeitig auch so, mit welchen Kriterien wollen wir dieses Land bewirtschaften. Und es klar, wir haben irgendwie so ein paar Grundsätze, aber das ist auch wieder den Höfen selbst überlassen, wie genau sie das ausdifferenzieren möchten.
Jetzt sitzen wir heute in einer Großstadt. Nürnberg hat über 500.000 EinwohnerInnen, so viel ich weiß, und beschäftigen uns auch viel mit Vergesellschaftung in der Stadt. Was muss sich ändern? Wir haben schon gehört von dem Stadtkanalverein, also wie einfach auch große Infrastrukturprojekte sich ändern müssen, weil auch die ganze Stadt sehr versiegelt ist. Also was hier an Straßen gebaut werden soll noch, aber schon auch existiert, sind ja in weiten Flächen einfach Asphaltierung und komplette Bodenversiegelung. Wie siehst du das denn, dass zum Beispiel auch die landwirtschaftliche Arbeit und Bodennutzung mit den Projekten, die auch versuchen, in der Stadt zum Beispiel gegen Versiegelung zu arbeiten, zusammenhängen?
Also mit dem Ackersyndikat konzentrieren wir uns momentan wirklich eher auf ländliche Flächen, einfach aus dem Grund, dass ja Pachten sowieso teuer sind, Boden ist sowieso teuer und in Städten ist es nochmal potenziert, es sich halt wahnsinnig. Und deswegen, ja, würde ich sagen, wir haben noch nicht viel Erfahrung mit Höfen in der Stadt und trotzdem wären wir prinzipiell offen für das. In Städten haben solche Projekte ein paar Nachteile. Das ist, wenn man Boden entsiegelt, ist es in der Regel so, dass man ja einfach mit vielen toxischen Stoffen zu kämpfen hat in Städten. Und ja, um wirklich einen Acker aufzubauen, braucht man einfach auch Flächen, die schon ja etwas länger versiegelt sind, vielleicht Parkflächen, einfach wo der Boden lebt. Und ich glaube, das ist ja, ein bisschen eine Herausforderung in der Stadt, aber tendenziell macht es natürlich Sinn, einfach Nachbarschaftsgärten zu schaffen. Und dann, da ist ja auch das Konzept von essbarer Stadt total wichtig, einfach Menschen, allen Menschen in der Stadt Zugang zu nachhaltigen und guten und frischen Essen zu geben. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ja am Horizont einfach ein Ziel. Und gleichzeitig, genau, haben die letzten Jahre sich vor allem konzentriert auf eher ländliche Regionen. Wir haben den Grundsatz, dass wir solidarisch sind. Das heißt, es bietet sich natürlich an, eine solidarische Landwirtschaft zum Beispiel anzubieten. Das macht aber in der Regel nur Sinn, wenn man in der Nähe von einer Stadt ist, wo man auch die Leute, die das tragen und abnehmen. Und gleichzeitig muss man auch sehen, dass wenn ich jetzt nur Kartoffeln anbaue, dann kann ich keine solidarische Landwirtschaft machen, weil niemand wird mir die ganze Zeit nur Kartoffeln abnehmen. Außerdem bin ich dann sehr gebunden an eine bestimmte Saison, wann die eben reif sind. Ja, es ist einfach so, dass jeder Hofbetrieb, der zum Hofverein gehört, anders ist und im Endeffekt darüber selbst entscheiden kann.
Inwiefern ist denn das Ackersyndikat auch Teil einer breiteren Bewegung, zum Beispiel für eine Agrarwende, für Bodenreform oder eben jetzt ganz breit gesprochen auch für eine Vergesellschaftungsbewegung?
Es gibt einfach viele Initiativen, die im Moment in die Richtung arbeiten, weil wir europaweit dieses Problem sehen. Also auf der einen Seite, ja, dass es den Böden immer schlechter geht, dass die Humusschicht sich abbaut. Das heißt, es muss was passieren in Richtung regenerativer Landwirtschaft. Und das sehen wir halt, dass das oft passiert in Hofprojekten, in Höfen, die irgendwie anders und weiter denken und da irgendwie Spaß dran haben. Und das wollen wir natürlich ermöglichen.
An dieser Stelle haben wir einen Einspieler von Georg Freis für euch. Georg ist Rechtswissenschaftler und hat auf der Vergesellschaftungskonferenz einen Vortrag zu Artikel 15 im Grundgesetz gehalten. Und wir freuen uns sehr, dass er im Nachhinein die zentralen Aussagen für uns aufgenommen hat.
Mein Name ist Georg Freis, ich bin Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg. Ich schreibe meine Doktorarbeit über die Vergesellschaftung von Ökosystemen, damit diese renaturiert und nachhaltig bewirtschaftet werden können. Renaturierung bedeutet, dass Ökosysteme, die sich in einem schlechten Zustand befinden, wieder möglichst nah an ihren ursprünglichen Zustand herangeführt werden. Im Zentrum meiner Untersuchung stehen Wälder und Moorböden, die sehr wichtige Ökosystemleistungen erbringen und für den Umweltschutz von großer Bedeutung sind. Die Vergesellschaftung ist in Artikel 15 Grundgesetz geregelt, in dem steht, dass Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel zum Zwecke der Vergesellschaftung in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden können. Eine Vergesellschaftung überführt also Privateigentum in öffentliches Gemeineigentum und sorgt so dafür, dass wirtschaftliche Entscheidungen demokratisiert werden und das Eigentum zum Wohle der Allgemeinheit genutzt wird. Die Vergesellschaftung kann man sich als wirtschaftspolitisches Gegenmodell der Privatisierung vorstellen, bei der öffentliches Eigentum in private Hand gegeben wird. Auch wenn es in Deutschland noch nie eine Vergesellschaftung gab, finden wir viele Formen der Gemeinwirtschaft. Das sind zum Beispiel Wohnungsbaugenossenschaften, öffentliche Krankenhäuser oder öffentliche Universitäten, aber auch kommunale Wasserwerke und Stromversorger. Diese gemeinwirtschaftlichen Strukturen waren früher ausgeprägter und nahmen in den letzten Jahrzehnten aufgrund von Privatisierungen und Deregulierung stark ab. In den letzten Jahren gab es aber immer wieder auch Forderungen nach Vergesellschaftung und nach einer Rückkehr zum öffentlichen Eigentum. Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin wollen zum Beispiel durch die Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne bezahlbaren Wohnraum schaffen und die Erwirtschaftung großer Renditen durch Wohnungsvermietungen unterbinden. Es gibt viele rechtliche Unklarheiten darüber, unter welchen Umständen eine Vergesellschaftung tatsächlich möglich ist. Laut dem Bundesverfassungsgericht darf der Gesetzgeber innerhalb der verfassungsrechtlichen Grenzen frei über das Wirtschaftssystem entscheiden. Hier setzen aber die Unklarheiten ein. Was sind die verfassungsrechtlichen Grenzen des Artikel 15? Das Bundesverfassungsgericht gibt uns hierauf keine klare Antwort. Deshalb gibt es in der Rechtswissenschaft viele Meinungsverschiedenheiten über den Bedeutungsinhalt und den Anwendungsbereich der Vergesellschaftung. Die kontroverseste Frage ist, ob die Vergesellschaftung dem sogenannten Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegt. Dieser Grundsatz ist im Verfassungsrecht sehr wichtig und hat die Aufgabe, die Machtausübung des Staates einzugrenzen. Insbesondere wird der Staat verpflichtet, das mildeste ihm zur Verfügung stehende Mittel zu ergreifen, um die Grundrechte möglichst zu schonen. Der effektive Grundrechtsschutz ist sehr wichtig für einen funktionierenden Rechtsstaat und für eine Demokratie. Natürlich wünschen sich alle Menschen, dass zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die Religionsfreiheit oder die Versammlungsfreiheit nicht unnötig eingeschränkt werden können. Deshalb wollen manche Juristinnen auch das Privateigentum durch den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vor der Vergesellschaftung schützen. Das führt aber oft zu dem Ergebnis, dass marktkonforme Maßnahmen als milderes Mittel zur Vergesellschaftung angesehen werden. Zum Beispiel wird die Vergesellschaftung von Wohnungskonzernen als unzulässig angesehen, weil der Wohnungsneubau oder Mietpreisbremsen die Privateigentümerinnen weniger belaste als die Vergesellschaftung. Das würde aber bedeuten, dass das Grundgesetz die Privatwirtschaft besonders schützt und der Gesetzgeber nur im Ausnahmefall gemeinwirtschaftliche Strukturen durch Vergesellschaftung schaffen kann. Das Grundgesetz wäre dann eine marktwirtschaftliche Verfassung. Es wurde 1949 aber ganz bewusst wirtschaftsoffen gestaltet und das Bundesverfassungsgericht betont auch heute noch die wirtschaftspolitische Neutralität der Verfassung. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass man nur einen ganz kleinen Kreis von Objekten vergesellschaften kann, nämlich nur solche, die wirtschaftlich von großer Bedeutung sind. Die meisten Menschen besitzen nicht Produktionsmittel, Grund und Boden oder Naturschätze. Die Stromnetze, Braunkohlegebiete oder DAX-Konzerne sind meist in den Händen von großen Unternehmen oder sehr wenigen und sehr reichen Individuen. Eine Vergesellschaftung richtet sich also nicht gegen einzelne Personen, die beispielsweise ein eigenes Auto besitzen, sondern eher gegen Personen, die einen ganzen Automobilkonzern besitzen. Deshalb argumentieren viele Stimmen in der Rechtswissenschaft, dass die Vergesellschaftung nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterliegen soll. Nur so wird nämlich die Wirtschaftsoffenheit des Grundgesetzes sichergestellt und dem Gesetzgeber ermöglicht, gemeinwirtschaftliche Ideen umzusetzen. Als zweites will ich auf die Entschädigungspflichtigkeit der Vergesellschaftung eingehen. Laut dem Grundgesetz steht den Eigentümerinnen eine Entschädigung für die Vergesellschaftung zu. Unklar ist aber, ob sich die Entschädigung an der Höhe des Marktwertes orientieren muss. Hierfür spricht, dass die Eigentümerinnen in ihren wirtschaftlichen Interessen geschützt werden sollen. Außerdem entstehe dadurch eine Vergesellschaftungsbremse. Die Entschädigung zum Marktwert ist meistens sehr teuer und der Gesetzgeber wird deshalb nicht unüberlegt oder unvorsichtig Eigentum vergesellschaften. Dagegen spricht aber, dass die Vergesellschaftung die Wirtschaft strukturell verändern und die Marktlogik überwinden will. Der Marktpreis für Ackerland hat sich beispielsweise in den letzten 15 Jahren verdoppelt und in manchen Regionen sogar verdreifacht. Ein Grund für diesen hohen Preis sind große Investoren, die Ackerflächen systematisch aufkaufen und auf steigende Bodenpreise spekulieren. Eine Vergesellschaftung von landwirtschaftlichen Boden richtet sich ja gerade gegen solche Praktiken, weshalb es unlogisch erscheint, die Investoren zu den überhöhten Marktpreisen zu entschädigen. Deshalb sagen auch viele Juristinnen, dass eine Entschädigung unter Marktwert möglich sein muss. Mit der Vergesellschaftung von Ackerfläche hat sich die Rechtswissenschaft noch nicht sehr viel beschäftigt. Artikel 15 ermöglicht es, Grund und Boden sowie Naturschätze zu vergesellschaften und das eröffnet zweifellos auch die Möglichkeit, Ackerflächen in öffentliches Eigentum zu überführen. Gerade die Landwirtschaft könnte von gemeinwirtschaftlichen Strukturen enorm profitieren. Der Druck auf Landwirtinnen steigt gegenwärtig und wir sehen immer mehr, wie Agrarland zum Spekulationsobjekt von Investoren wird. Infolge der hohen Bodenpreise explodieren auch die Pachtkosten an vielen Orten und setzen Landwirtinnen und die Flächen unter einen enormen Druck. Dieser Bewirtschaftungsdruck zwingt die Landwirtinnen zur Überdüngung, zum Einsatz schwerer landwirtschaftlicher Geräte und geben Flächen und Menschen nur wenig Zeit zur Erholung. Das gefährdet die Landwirtschaft, die Umwelt, die Ernährungssicherheit, aber auch unsere Ernährungsqualität. Durch Vergesellschaftung kann die Bewirtschaftung der Flächen auf neue Ziele ausgerichtet werden. Zum Beispiel können günstigere Pachtzinsen die Landwirtinnen entlasten und die gemeinwirtschaftlichen Betriebe können ihre Flächen umweltschonend, tierwohlschützend und nachhaltig bewirtschaften. Initiativen wie das Ackersyndikat zeigen uns, dass gemeinwirtschaftliche und nachhaltige Landwirtschaft möglich ist, wenn die Landwirtinnen auf günstigere Flächen zugreifen können und der Bewirtschaftungsdruck reduziert wird. So können die Ackerböden nicht nur der Lebensmittelproduktion dienen, sondern auch dem Umweltschutz. Im gesunden Zustand kann der Boden zum Beispiel mehr Wasser speichern, was für Anwohnende und die Landwirtschaft einen effektiven Hochwasser- und Dürreschutz bedeutet.
Genau, politisch würde ich sagen, sind wir breit organisiert, nicht nur in Deutschland. In Deutschland gibt es nicht nur das Ackersyndikat, es gibt auch die Kulturlandgenossenschaft, es gibt auch Bioboden, die sich ein ähnliches Ziel gesetzt haben. Aber klar, wir sind auch verbunden mit Verbänden, Bioverbänden, aber auch sind wir europäisch organisiert bei Access to Land. Das heißt, einfach eine europäische Organisation, die danach guckt, so wer bewirtschaftet Land, wer hat Kapital, um Land zu bewirtschaften und wie können wir das fair regeln für Zukunft der Landwirtschaft und ja, um unsere Böden wieder aufzubauen.
Ich glaube, eine Zahl, die mir gestern aus dem Workshop noch im Kopf geblieben ist, ist, dass pro Tag in Deutschland die Fläche von 77 Fußballfeldern versiegelt wird. Das heißt, umgewidmet wird auch in Siedlungs- oder Infrastrukturfläche. Das ist ja eine Riesenzahl. Das ist eine immense Zahl an Boden, die ja auch verloren geht, um zum Beispiel Wassermengen aufzunehmen, wenn Starkregen fällt, wenn eben immer mehr extreme Wetterphänomene auftreten. Und das ist ja ein großes Problem auch für die Zukunft. Also wenn wir an sagen der Sicherheit unserer Lebensgrundlagen auch arbeiten wollen, dann spielt der Boden und zum Beispiel die Wasseraufnahmefähigkeit von Boden eine ganz, ganz große Rolle. Mit dieser Versiegelung geht auch irgendwo eine Entkopplung einher. Also Menschen in der Stadt sehen vielleicht auch gar nicht immer, wie viel Fläche versiegelt wird. Oder es ist ja schon ein sehr, sehr dichter Ballungsraum. Und das ist aber ein sehr relevanter Faktor. Und ich habe das Gefühl, durch diesen Verein werden ja auch Brücken geschlagen, zum Beispiel von Menschen, die landwirtschaftlich arbeiten möchten, sich das vorstellen möchten, aus unterschiedlichen Gründen da den Fokus einfach ihres Lebens auch drauf legen möchten und eben nicht aus der Familientradition kommen, vielleicht einen Hof zu erben und einfach automatisch auf einem Hof zu arbeiten oder im ländlichen Gebiet. Das heißt, es ist eigentlich ein ganz spannendes Phänomen, dass da auch unterschiedliche Familienbiografien eigentlich zusammenkommen und auch Verbindungen geschaffen werden, die so wahrscheinlich nicht existieren oder entstehen könnten. Was sind denn da so eure Erfahrungen?
Ja, ich glaube, du sprichst ganz viele ganz wichtige Punkte an. Also zum einen dieses Thema, wenn ich in der Stadt lebe und Lust auf Landwirtschaft habe, genau, wie kann ich mir das vorstellen? Irgendwie, wie ist dieses Leben, irgendwie in der Landwirtschaft zu arbeiten? Und wir sehen das einfach viel, dass A, ein total großes Interesse besteht, aber B, eben voll wenig Verbindung eigentlich da ist. Also klar, wir haben ein paar Gemeinschaftsgärten in Städten und wir haben Solarwies, die an Städte liefern, aber so den tatsächlich ländlichen Alltag, das ist manchmal schwierig nachzuempfinden. Und ich glaube, da stimme ich dir zu, dass es einfach ganz verschiedene Biografien zusammenkommen, wenn man sagt, okay, man möchte einen Hof übernehmen. Generell sind Hofübergaben nicht einfach. Das zeigt zum Beispiel auch, dass es voll viele Beratungsstellen gibt zum Thema Hofübergabe, weil klar, das sind oft Familienbetriebe und da steckt voll viel Herzblut drin und voll viel Arbeitszeit und das einfach abzugeben kann schwierig sein, glaube ich. Und deswegen ist es uns auch besonders wichtig, dass wir sagen, wir pachten kein Land. Wir wollen dieses Land und die Hofstelle kaufen, am besten zusammengehörend über eben diese Direktkredite, damit der Hofverein ganz neu, ohne Hierarchien, ohne Machtgefälle, die natürlich immer noch da sind, auch wenn man jetzt sagt, okay, ich schenke euch das Land, ist trotzdem, spielt Macht auf eine Art trotzdem eine Rolle. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass es eben in diesem Hofverein einfach, genau, je nachdem, wie die sich organisieren wollen, aber dass einfach, dass alle PächterInnen da einen Anteil haben und Teil davon sind und mitbestimmen können und einfach ja da auch in gewisser Weise eine Basisdemokratie gelebt wird, damit man gemeinsam entscheiden kann darüber, wie dieser Hof weitergeht.
Basisdemokratie heißt dann auch, dass ihr euch online und dezentral organisiert.
Ja, genau. Also und die Struktur vom Ackersyndikat, was ja ein anderer Verein ist als der Hofverein, ist so, dass wir uns genau zweiwöchentlich in einem Co-Kreis organisieren mit aktiven Mitgliedern, auch mit Fördermitgliedern, die dazukommen können. Und wir sitzen überall in Deutschland. Also wir wollen wirklich einfach niemanden ausschließen. Jeder kann dabei sein. Und klar, wir haben so ein paar Grundpfeiler, Grundwerte, die wir auf jeden Fall verfolgen, wenn man aktives Mitglied werden möchte. Aber ja, das ist unsere Idee, dass wir einfach, egal wo der Hof ist, dass irgendwie wir uns erreichen können. Und wir wissen einfach darum, wie schwierig das auch sein kann, in der Landwirtschaft teilzuhaben an solchen Diskussionen. Und dass das auch zum Beispiel, dass Kommunikationsstrukturen auch eine saisonale Komponente haben. Das heißt, im Winter haben voll viele Höfe viel mehr Zeit. Also über solche Dinge denken wir nach. Und das bedeutet für uns auch Dezentralität und einfach Teilhabe von allen Beteiligten, dass wir darauf achten, ja, wer wann kann, wer wann Kapazität hat und das berücksichtigen.
Das heißt, auch emotionale Arbeit und Beziehungsarbeit spielt schon auch eine Rolle, einerseits im Verein, aber auch dann sozusagen in den Verbindungen, die dann neu geschaffen werden.
Ja, klar. Also das glaube ich eh. Und das ist ja sowieso, wenn man anfängt, in einem Hofprojekt zu arbeiten, sind emotionale Beziehungen nicht zu vernachlässigen, weil ja, du sitzt nicht am Computer alleine, sondern es geht immer darum, dass ja die Gruppe gemeinsam was wuppt. Und deswegen sind diese emotionalen Verbindungen natürlich total wichtig. Und dazu trägt auch bei, dass wir uns eben regelmäßig auch ja in Person sehen wollen. Also im Moment 4-mal im Jahr und dass dann eben von jedem Hof auch jemand dazukommt und erzählt, wie es gerade ist und wie es läuft und wo sie Unterstützung brauchen oder solche Sachen.
Wenn wir jetzt überlegen, den Wandel, für den ihr euch einsetzt, also sind ja auch schon große Strukturwandel, ist eingetroffen. Also das Ackersyndikat hat ein ganz lebendiges Netzwerk. Es gibt sehr, sehr viele Höfe, ganz große Vernetzung und auch eine sehr stabile Finanzierung durch verschiedene DirektkreditgeberInnen. Und auch wenn mal ein Hof zum Beispiel Kredite braucht und gerade niemanden in der Warteschlange hat, dann können die zum Beispiel von einem anderen Hof auch mit getauscht werden sozusagen. Wie würde denn diese Zukunft aussehen? Wo treffen wir uns denn dann wieder?
Also das wäre wirklich eine sehr, sehr schöne Zukunft. Ja, so wie du es jetzt malst, das einfach hört sich richtig gut an. Und ich glaube grundsätzlich, was dann passieren würde, wäre, dass Flächen vor allem auch in der Stadt oder stadtnah viel mehr bewirtschaftet werden könnten, dass wir eine viel dezentralere, kleinteiligere Landwirtschaft haben. Ich glaube, Ernährungssouveränität ist da ein Riesenstichwort, dass wir einfach irgendwie wissen, wo kommt unser Essen her, was ist das für Saatgut auch, irgendwie was werden da für Mittel gespritzt vielleicht oder hoffentlich eben keine Mittel gespritzt. Und was ich auch glaube, einfach ja, dass jeder und jede, ob jetzt in der Stadt oder auf dem Land, grundsätzlich weiß, wie Essen angebaut wird, mithilft, irgendwie dabei ist, irgendwie dieses wahnsinnig schöne Gefühl, was ja, warum ich auch voll gerne in der Landwirtschaft arbeite, von einfach Teil von einer Gruppe zu sein, die gemeinsam das ganze Jahr, einfach die Saison durch, vom Samen bis zur Kohlpflanze irgendwie alles macht. Und das kann wahnsinnig schön sein. Und einfach, ich würde mir wünschen, und das will das Ackersyndikat auch ermöglichen, dass möglichst viele Leute irgendwie in gut bezahlter Arbeit diese schöne Erfahrung machen können. Und ich glaube, das wäre einfach ganz toll, wenn wir das erreichen könnten.
Weil das jetzt gerade noch kam, magst du kurz noch was sagen zu der Bezahlung im landwirtschaftlichen Sektor?
Ja, die Bezahlung im landwirtschaftlichen Sektor ist relativ schlecht. Also ja, angefangen einfach bei Saisonkräften, bei Unterfirmen, die Leute von überall her anstellen und einfach sehr schlecht bezahlen, sehr, sehr lange Arbeitszeiten. Und natürlich ist das im Sommer ein totaler Knochenjob, wenn man den ganzen Tag unter der Hitze stehen muss und irgendwie, weiß nicht, mulcht oder Unkraut jätet. Und ja, ich glaube, ein Problem ist, ja, es ist natürlich kleinteilig, deswegen gibt es wenig politische Vertretungen. So Gewerkschaften, das ist einfach kein Thema. Und ja, müsste man sich da mehr organisieren, um Wirkliches zu schaffen, dass Löhne einfach angepasst werden und nach oben angepasst werden. Und dazu kommt, dass eben voll viele Betriebe, also vor allem sieht man das bei Familienbetrieben, dass da die Stunden überhaupt nicht dem Lohn entsprechen. Also das einfach, da werden 60, 70 Stunden im Sommer gearbeitet und das geht irgendwie an allen vorbei gefühlt. Und klar, irgendwer muss es machen und am Ende macht es die oder derjenige, die oder der dem Hof vorsteht, so, weil es muss halt passieren, sonst gibt's halt keine Ernte. Das ist ein Riesenproblem. Solavis versuchen das zu lösen und zu sagen, ja, entweder man bekommt, wenn man da Gärtner oder Gärtnerin ist, auch einfach das Essen mit nach Hause. Das ist natürlich auf vielen Höfen so, dass man einfach sich quasi selbst versorgt auch. Dann weiß ich von manchen Solavis, dass sie einen Stundenlohn von 20 Euro zahlen, aber das ist wirklich die Seltenheit. Und auch mit einer Ausbildung als Gärtner oder Gärtnerin ist es ja nicht unüblich, einfach zwischen 14 und 16 Euro die Stunde zu bekommen. Und es ist einfach mega anstrengender und voll verantwortungsvoller Beruf. Und da muss sich richtig, richtig viel ändern. Und wenn ich noch hinzufügen darf, genau, wenn wir über Fachkräftemangel in der Landwirtschaft sprechen, dann ist es natürlich auch wichtig zu denken, mit welchen Begründungen gehe ich denn in die Landwirtschaft? Also wenn meine Arbeitsbedingungen recht beschissen sind und ich im Sommer 45 Stunden die Woche als angestellte Person arbeiten muss, dann noch gerade über Mindestlohn Geld bekomme, natürlich möchte dann niemand in der Landwirtschaft arbeiten, das verstehe ich. Also würde ich auch nicht.
Ja, das ist super krass. Ohne Landwirtschaft haben wir einfach keine Ernährungsgrundlage. Egal wo. Und dass das so viel unbezahlte Arbeit auch ist und so viel auch nicht gewertschätzte Arbeit, was dann eigentlich passiert. Und du meintest gerade so nach Saisonen natürlich nochmal ganz unterschiedlich im Jahresrhythmus dann anfällt. Da muss sich ganz viel ändern. Jetzt sind wir schon am Ende unseres Interviews. Gibt es denn noch ein Thema, das wir nicht angesprochen haben oder einen Gedanken, den du gern noch unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
Ja, es ist so ein bisschen auch eine persönliche Mission und genau, und vielleicht jetzt mit dem Acker-Syndikat gar nicht direkt korrelierend, aber ich glaube, was wir oft vergessen, was wir, ja, wenn wir so über Landwirtschaft lesen oder die aktuellen Debatten oder die BäuerInnen-Proteste sehen, ist, ja, dass wir dieses Thema Naturschutz und Landwirtschaft gegeneinander ausspielen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es sorgt für voll viel Polarisierung und einfach Aufheizung von diesen Debatten, dass wir anfangen, ja, Landwirtschaft irgendwie ohne es zu entlohnen, dafür verantwortlich zu machen, Naturschutz zu leben. Und ich glaube, da müssen wir ganz arg an der gemeinsamen Agrarpolitik arbeiten, dass einfach Naturschutzleistungen mitgedacht werden mit der Landwirtschaft. Ich glaube nicht, dass irgendein Landwirt oder Landwirtin ihren Boden kaputt machen will. Ich glaube, wir haben einfach in den letzten Jahrzehnten politische Strukturen geschaffen, die das System, in dem wir leben, gerade so machen, wie es halt ist. Und ich glaube, wenn wir über die Landwirtschaft in der Zukunft nachdenken, dann würde ich gerne darüber nachdenken, dass ich als Landwirtin gleichzeitig auch die Hüterin meines Landes bin oder meines Ackers bin und irgendwie dafür Geld bekomme, dass irgendwie Naturschutz und Landwirtschaft zusammengedacht werden. Und das finde ich ganz wichtig und ich finde es extrem schwierig, Debatten gegeneinander auszuspielen, weil ich glaube, uns hilft es nichts, gerade Grabenkämpfe aufzumachen und irgendwie Polarisierung zu fördern, sondern ja, wir müssen da irgendwie zusammen nachdenken über die Zukunft der Landwirtschaft.
Dankeschön. Wenn jetzt Menschen noch mehr wissen möchten, wo können sie euch denn finden?
Genau, wir haben eine Website, die heißt, glaube ich, ackersyndikat.de und man findet uns auch über Google oder Ecosia oder andere Suchmaschinen. Wir laden voll gerne dazu ein, irgendwie einfach dazuzukommen zu unseren Treffen. Wir sind momentan in Deutschland irgendwie unterwegs, aber klar, Österreicher und Österreicherinnen Bock haben, dabei zu sein oder das zu übernehmen oder genau daran, an dieser Bewegung mitzuarbeiten, dann sind natürlich alle total herzlich willkommen. Genau, schreibt uns einfach, unsere E-Mail-Adresse ist auf der Website.
Vielen Dank, Johanna, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich in deinem Workshop war und dass wir jetzt nochmal Zeit zum Reden hatten.
Danke dir.
Und zum Ende hier auch noch das Fazit von Georg.
Zum Abschluss will ich festhalten, dass die Vergesellschaftung ein Werkzeug ist, das in der Vergangenheit oft übersehen wurde. Artikel 15 zeigt uns, dass unsere Verfassung mehr wirtschaftspolitischen Spielraum bietet, als viele denken. Egal, ob es um Wohnraum, Energie oder Ackerflächen geht. Die Vergesellschaftung hat das Potenzial, unsere Wirtschaft demokratischer, gerechter und nachhaltiger zu gestalten. Die Herausforderung liegt jetzt darin, die Vergesellschaftung mit Leben zu füllen. Juristisch, politisch und gesellschaftlich.
Das war's für heute. Dieser Podcast ist eine Kooperation zwischen dem Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig und dem Kollektiv Periskop in Wien. Gefördert werden wir über das Erasmus-Plus-Programm der EU. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung, abonniert die Care-Werkstatt auf Instagram und empfehlt den Podcast weiter. Wir freuen uns auch immer über Post, Sprachnachrichten und Inspiration an podcast@kollektiv-periskop.org.
Bis zur nächsten Folge. Danke für nichts.
Kein Ding.